Wir haben gestern Abend mit der Frage begonnen, warum brauchte es überhaupt eine Reformation? Und wir sind ganz an den Anfang der christlichen Kirche gegangen, so wie sie uns in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Und wir haben gesehen, dass die Gläubigen in der Zeit, so wie uns die Apostelgeschichte das beschreibt, einen unheimlich schönen, lebendigen Glauben hatten. Sie haben miteinander Gottes Wort studiert, das war ganz normal. Sie hatten Gottes Wort in der Sprache, in der sie sprachen. Das heißt, sie hatten die Bibel nicht nur in einer Fremdsprache, wo sie einen Experten brauchten, der ihnen auslegte, was da drin stand, sondern sie haben Gottes Wort in ihrer Sprache lesen können. Und das war ihre Kraftquelle. Sie waren zusammen, sie haben miteinander Gottes Wort studiert, sie haben zusammen gebetet, sie hatten Gemeinschaft. Und das war das, was die Kraftquelle ausmachte. Und wir haben gestern gesehen, dass Paulus so auf seinem letzten Weg nach Rom die Ältesten von Ephesus, das waren die Gemeindeleiter von Ephesus, zusammenrief und sie warnte vor zwei Gefahren, eine von innen, eine von außen. Er hat gesagt, denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen werden, die die Herde nicht verschonen werden. Und er wusste, es kommt eine Zeit der Verfolgung. Aber um die machte er sich gar nicht so viel Sorgen wie um die zweite Gefahr, nämlich, er sagt, aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die werden Verkehrtes lehren. Und beides ist genauso geschehen, wie ein Paulus das vorhergesehen hatte. Die Kirche, die Gemeinde, wurde die ersten 300 Jahre lang aufs Bitterste verfolgt in der Zeit des Römischen Reiches. Denn sie wollten sich dem Kaiserkult nicht unterordnen, sie konnten es auch gar nicht. Denn der Kaiserkult verlangte, dass man den Kaiser als Gott anbetete. Und kein Christ, der die Bibel wirklich ernst nahm, der die Worte von Jesus Christus ernst nahm, konnte sich beugen vor dem Kaiser und ihn als Gott anerkennen. Das ging gar nicht. Und das hatte zur Folge, dass die Christen bis aufs Blut verfolgt wurden. Sehr viele von ihnen haben ihren Glauben mit dem Blut bezahlt. Und ich habe gestern schon den Gedanken geäußert, dass es in der damaligen Zeit etwas gekostet hat, ein Christ zu sein. Wer damals Christ war, der tat es nicht, weil es der leichteste Weg war. Er tat es nicht, weil man als Christ die besten Stellungen bekam. Er tat es nicht, weil man als Christ so gut Geld verdienen konnte. Sondern wer damals Christ wurde, musste damit rechnen, von seiner Familie verstoßen zu werden, aus seinem öffentlichen Amt verstoßen zu werden. Er musste damit rechnen, enteignet, vertrieben zu werden und sogar seinen Glauben mit seinem Blut zu bezahlen. Wer damals Christ war, der hat es wirklich aus einer echten, tiefen Glaubensüberzeugung herausgetan. Diese ersten drei Jahrhunderte der Verfolgung wurden dann abgelöst von einer Zeit, die am Anfang schien, als wäre es der Sonnenaufgang nach der finsteren Nacht. Es war nämlich das Ende der Verfolgung. Der römische Kaiser Konstantin hat im Jahr 313 das Toleranzedikt von Mailand erlassen, was letztlich Toleranz bedeutete, aber wenig später machte er dann die Kirche zur Staatskirche und das führte dazu, dass die Kirche politische Macht in die Hand bekam und damit diejenigen, die sich nicht unterordnen wollten, verfolgte. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was dann letztlich in das finstere Mittelalter geführt hat. Immer dann, und das können wir heute genauso sehen wie damals, immer dann, wenn Religion staatliche und politische Macht in die Hand bekommt, geht es schief. Umgekehrt genauso. Immer dann, wenn der Staat versucht, die Religion vor seinen Karren zu spannen, um politische Ziele zu erreichen, geht es schief. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er hat niemals geplant, dass die Kirche anfängt, Könige zu stürzen, Revolutionen anzuzetteln. Er hat auch nie geplant, dass der Staat es einmal schafft, den christlichen Glauben vor seinen Karren zu spannen, um politische Ziele zu erreichen. Aber genau das ist geschehen. Und daraus folgte dann diese unheimlich dunkle Zeit, die wir das finstere Mittelalter nennen. Das war eine Zeit, in der die Bibel verboten war. Die Bibel wurde auf den Index gesetzt. Das einfache Volk hatte keinen Zugang zur Heiligen Schrift. Es war verboten, eine Bibel zu besitzen. Nur in ganz wenigen, also in den Klöstern gab es noch alte Exemplare der Bibel, aber auch nur auf Lateinisch oder vielleicht auf Griechisch und Hebräisch ein paar alte Handschriften. Aber es war dem einfachen Gläubigen nicht mehr gestattet, Zugang zur Bibel zu haben. Und das öffnete die Tür für so viel Aberglaube. Die Menschen haben Gott aus den Augen verloren. Sie haben ein Gottesbild gehabt, das ihnen nur noch Angst einflößte. Und in dieser Zeit, und jetzt sind wir bei dem Gedanken, warum es eine Reformation brauchte, in dieser Zeit hat Gott Männer berufen, die gelehrt genug waren, um die Bibel verstehen zu können, auf Lateinisch oder auf Griechisch und Hebräisch. Und sie lasen die Bibel und sie verglichen das, was dort in der Bibel steht, dieses einfache, klare Evangelium von Jesus Christus, sie verglichen das mit der Realität, die sie in der Kirche sahen. Und sie sahen, dieser Kontrast ist so groß, wie er nur sein konnte. Und sie fingen an, mutig zu verkündigen, was sie entdeckt haben. Was natürlich daran führte, dass die Kirche, die ja nicht einfach nur Kirche war, sondern die der stärkste politische Faktor im Mittelalter war, dass die Kirche alle Möglichkeiten nutzte, um diese Ketzer, in Anführungszeichen, auszurotten und von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Jetzt einer dieser Menschen, wir haben gestern über John Wycliffe gesprochen. John Wycliffe war derjenige, der in England die Bibel ins Englische übersetzte und damit seinem Volk eine Reformation brachte, wie nichts anderes es hätte vermögen können. Denn die Menschen hatten jetzt eine Bibel in ihrer Sprache in der Hand und sie konnten selber nachlesen. Und wenn irgendein Bettelmönch zu einem Menschen kam und sagte, du musst für deine Vergebung bezahlen, ich habe hier einen Ablassbrief für dich, konnten die Menschen in der Bibel nachschauen und dort lesen, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht. Und sie verstanden, dass sie mit ihrer Schuld direkt zu Gott gehen konnten. John Wycliffe wäre beinahe dafür auf dem Scheiterhaufen gelandet. Er ist halt vorher an einem Schlaganfall gestorben. Aber es gab mehrere Versuche, ihn auf den Scheiterhaufen zu bringen. Und John Wycliffe lebte im 13. Jahrhundert. Wir sind jetzt 100 Jahre weiter. Und wir gehen miteinander gedanklich nach Böhmen. Das ist das Gebiet der heutigen Tschechei, der Tschechischen Republik. Und wir begegnen dort einem Mann mit Namen Jan Hus. Böhmen war schon eine besondere Region, denn schon im 9. Jahrhundert gab es in Böhmen eine Bibel in böhmischer Sprache. Das war interessant. Und hier und dort gab es Kirchen, in denen Menschen es wagten, also Priester es wagten, dem Volk in ihrer Muttersprache zu predigen. Nun kamen die Schriften von John Wycliffe aus England nach Böhmen. Dann ist es interessant zu wissen, dass die Königin von England in der damaligen Zeit eine böhmische Prinzessin war. Und sie nutzte ihren Einfluss, um die Schriften von Wycliffe, von denen sie überzeugt war, dass sie göttliche Wahrheit enthielten, in ihre Heimat zu bringen. Aber kommen wir zu Jan Hus. Ich habe hier mal ein Bild gefunden, aber ich muss ehrlich sagen, dieses Bild beschreibt nur, wie jemand sich diesen Mann vorgestellt hat. Es gibt offensichtlich kein Foto, aber es gibt auch kein Bild. Kein Bild, wir wissen nicht genau, wie er aussah, aber vielleicht sah er diesem Bild ähnlich. Jan Hus wurde 1369 in Böhmen geboren, in einem kleinen böhmischen Dorf. Und er wuchs unter sehr einfachen Umständen auf. Sein Vater ist früh gestorben, er wurde also halbwaise, aber seine Mutter war eine besondere Frau. Sie war eine besonders gläubige Frau, die entschlossen war, ihrem Sohn zwei Dinge mitzugeben in seinem Leben. Viel Geld hatte sie nicht, aber zwei Dinge wollte sie ihm unbedingt mitgeben. Das war zum einen Gottesfurcht. Sie brachte ihrem Jungen einen echten, tiefen Glauben bei. Natürlich, sie hatte nicht den Zugang zur Bibel, wie später ihr Sohn ihn bekommen sollte. Aber dennoch hatte sie in ihrem Herzen einen echten, tiefen Glauben, eine Liebe zu Gott. Und das gab sie immer so ihrem Sohn weiter. Und das Zweite, was sie ihm weitergeben wollte, was sie ihm ermöglichen wollte, war Bildung. Diese Mutter glaubte an die Macht der Bildung. Sie war selber keine gebildete Frau, aber sie tat alles, um ihrem Sohn das zu ermöglichen. Und so beschreibt uns die Geschichte, wie Jan Hus die Möglichkeit bekam, auf der Universität in Prag zu studieren. Er war ein brillanter Schüler. Das heißt, er bekam ein Stipendium, was wenige bekamen. Und ich glaube, das war eine Antwort auf die Gebete seiner gläubigen Mutter. Und Gott hatte schon einen Plan mit diesem jungen Mann. Und so berichtet uns die Geschichte, dass seine Mutter ihren Sohn selber nach Prag begleitet hat. Und als sie dort ankamen und dann von oben, von einem Hügel auf die Stadt hinunterblickten, kniete sie mit ihrem Sohn nieder und sie bat Gott, ihren Sohn zu beschützen und aus ihm einen Mann zu machen, so wie er es wollte. Dieses Gebet hat Jan Hus tief beeindruckt. Und so begann er sein Studium auf der Universität. Und er war sehr fleißig, er war hochintelligent und sein Charakter und sein Lebenswandel zeigten, dass er wirklich eine echte Gottesbeziehung hatte, soweit es ihm mit dem Wissen, das er damals hatte, möglich war. Er genoss schon bald den Respekt seiner Professoren, seiner Mitstudenten, der Menschen, die ihn kennenlernten. Und schon mit sehr jungen Jahren wurde er Priester, er erhielt Zugang zum Königshof. Das heißt, er wurde einer der geistlichen Berater am Königshof, hatte also großen Einfluss. Und mit sehr jungen Jahren wurde er zum Rektor der Universität von Prag gemacht. Einige Jahre danach hatte er eine zusätzliche Aufgabe bekommen, nämlich Prediger der Bethlehemskapelle zu werden. Nun, die Bethlehemskapelle in Prag, die hatte etwas Besonderes. Denn der Stifter dieser Kapelle hat gesagt, ich gebe euch das Geld, um diese Kapelle zu bauen, aber unter einer Bedingung. In dieser Kapelle werden Gottesdienste nur in der Sprache des Volkes abgehalten. Naja, die Kirche wollte die Kapelle, dieser Mann blieb standhaft und so geschah es dann auch tatsächlich so. Es war wohl die einzige Kirche in Prag, in der in der Sprache des Volkes gepredigt wurde. Und für Jan Hus war das die größte Freude. Denn er hatte die Möglichkeit gehabt, in seinem Studium das Wort Gottes zu studieren. Und er fing an zu erkennen, da gibt es etwas, was die Kirche uns nicht sagt, was aber schwarz auf weiß in der Bibel drinsteht. Und er fing an, den Menschen ein Bild vom Charakter Gottes zu zeichnen, das sie bis dahin nicht gekannt hatten. Und die Herzen der Menschen wurden warm. Und er begann in ihnen wirklich das Evangelium, so wie Jesus und die Apostel es verkündigt haben, zu erklären. Es war eine besondere Zeit. In dieser Zeit kam er in Kontakt mit den Schriften von John Wycliffe, die dieser fast 100 Jahre zuvor geschrieben hatte. Und er las diese Schriften und er dachte sich, dieser Mann muss ein gläubiger Mann gewesen sein. Er war tief beeindruckt von dem. Und erst in dieser Zeit geschah noch etwas, was sich tief in das Denken von Jan Hus einprägte und ihn sehr, sehr geprägt hat. Es kamen zwei Engländer, zwei Anhänger von Jan Hus nach Prag und sie fingen an zu predigen, aber ihre Predigt, die passte nicht ins Konzept der Kirche, so wurde ihnen kurzerhand verboten zu predigen. Aber da diese beiden nicht nur Prediger waren, sondern auch Künstler, sagten sie sich, dann werden wir eben ohne Worte predigen und sie zeichneten ein Bild. Sie zeichneten ein Bild, auf dem zwei Personen zu sehen waren. Auf dem einen Bild der Papst auf einem sehr reich geschmückten Pferd, in prächtigen Gewändern, geschmückt mit einer Krone. Und ihm gegenüber das Bild eines ärmlich gekleideten Jesus auf einem Esel, barfuß. Und die Menschen strömten auf den Marktplatz, um diese Bilder zu sehen. Und diese Bilder sagten mehr als 100 Predigten. Und auch Jan Hus kam und er sah sich diese Bilder an und er war tief bewegt von dem, was er sah. Weil jeder, der die Einfachheit von Jesus Christus vergleichen konnte mit dem Prunk der Kirche, konnte spüren, hier stimmt etwas nicht. Hier stimmt etwas nicht. Und diese Bilder haben sich ihm tief ins Gedächtnis eingeprägt. Und mit der Zeit ist in Jan Hus eine Überzeugung gewachsen, nämlich die Überzeugung, dass man die Botschaft der Bibel den Menschen in ihrer Sprache geben muss. Dass das, was er erlebt in der Bethlehemskapelle, zum Standard werden sollte für das gesamte Land, für ganz Europa. Und er glaubte, und das hat er mittlerweile aus der Bibel ganz, ganz deutlich herausgefunden, dass die Erlösung allein durch den Glauben an Jesus Christus durch die Gnade Gottes geschieht und nicht dadurch, dass man sich die Sündenvergebung irgendwie erkauft durch Ablassbriefe, nicht dadurch, dass man Messen lesen lässt, nicht dadurch, dass man sich der Autorität einer Institution unterordnet, sondern allein durch die Gnade und den Glauben an Jesus Christus. Und das ist das, was er den Menschen mutig verkündigt hat. Jetzt gab es in dieser Zeit einige Spannungen an der Universität von Prag. Wir müssen verstehen, dass die Universität in verschiedene Teile aufgeteilt war. Unter anderem gab es einen deutschen Teil und einen böhmischen Teil. Und es sind manche Spannungen zwischen diesen verschiedenen Fraktionen entstanden. Die Deutschen, die dort studierten, waren zumeist Leute aus der Oberschicht. Das waren Leute, denen ihre Eltern das finanzieren konnten, im Ausland zu studieren. Und diese Menschen hörten, genau wie die Menschen in der Bethlehemskapelle, die Botschaft, die Jan Hus ihm predigte. Und als es dann diese Spannungen gab und die Deutschen sich zurückzogen, sagen wir, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben, und dann schließlich in Leipzig eine eigene Universität gründeten, nahmen sie ihre Botschaft mit. Und sie erzählten überall, was sie gehört hatten. Und diese Botschaft, die Jan Hus verkündigte, sie breitete sich aus wie ein Lauffeuer. Und es dauerte nicht lange, bis die Antwort aus Rom kam. Hus wurde aufgefordert, in Rom zu erscheinen. Und jeder, der diese Geschichte kannte, der wusste ganz genau, wenn er wirklich dorthin geht, dann ist das sein Ende. Also man kann sagen, Historiker drücken das so aus, dass Rom wirklich betrunken war vom Blut der Märtyrer. Es sind so viele Menschen dort um ihres Glaubens willen hingerichtet worden, dass jeder wusste, wenn jemand, der eine Botschaft verkündigt, wie Jan Hus, dorthin kommt, dann wird ihm, wie so vielen anderen, der Scheiterhaufen angezündet. Und der König und die Königin von Böhmen, die Leitung der Universität und viele Menschen aus der Oberschicht appellierten an den Papst, dass er davon absieht, Jan Hus nach Rom zu zitieren. Und damals nach Kirchenrecht war es, wen der Papst zitiert, der muss kommen. Da gab es keinen Weg drumherum. Und sie appellierten daran, dass Jan Hus einem Bevollmächtigten des Papstes Rede und Antwort stehen darf. Aber der Papst war alles andere als gewillt, dem zu folgen. Und so wurde ein Bannfluch über Prag ausgesprochen. Jetzt, wenn wir versuchen zu verstehen, was ein Bannfluch ist, dann merken wir, wie schwer so ein Fluch die Menschen getroffen hat. Wenn eine Stadt oder eine Region unter den Bannfluch des Papstes gestellt wurde, bedeutete das, so glaubte man, dass der Himmel über dieser Stadt verschlossen war. Wer in dieser Zeit starb, ja, der war verloren. Der landete in der Hölle, so glaubte man. Alle Gottesdienste wurden eingestellt. Die Toten wurden nicht mehr ordentlich begraben. Sie durften nicht mehr auf den Friedhöfen begraben werden. Sie wurden irgendwo draußen in den Gräben und auf den Feldern verscharrt. Weil sie waren ja verlorene Menschen. Sie waren wie exkommuniziert. Hochzeiten durften nur auf Friedhöfen abgehalten werden. Das war so das Bild, was damals die Menschen erlebten. Und es versetzte die Menschen in Angst und Schrecken. Es herrschte Aufruhr in Prag. Die Menschen waren gespalten. Die einen hielten es mit Jan Hus und die anderen forderten, damit dieses Leid endlich aufhört, dass man diesen Mann endlich der Kirche ausliefert, um wieder seine Ruhe zu haben. Jan Hus hat sich damals zurückgezogen. Er zog in sein Heimatdorf, aber von dort schrieb er weiter. Er schrieb seine Traktate und sie gingen durch alle Lande und er predigte dort den armen Menschen. Denn das, was er in Prag erlebte, wo er in der Bethlehemskapelle auf Böhmisch predigen durfte, das war auf dem Land, in den Dorfkirchen, völlig unbekannt. Aber Jan Hus fing an, den Menschen dort zu predigen. Und die Menschen nahmen seine Botschaft begeistert an. Aber Jan Hus geriet in dieser Zeit in einen inneren Kampf. In einen wirklichen inneren Konflikt, weil er glaubte damals immer noch, dass die Kirche, auch die Papstkirche, die Kirche des Mittelalters, immer noch die Braut Christi sei und dass der Papst der rechtmäßige Nachfolger des Petrus ist. Aber er dachte sich, wie kann es sein, dass mein Gewissen mir gebietet, der Kirche ungehorsam zu sein, wenn sie doch unfehlbar ist? Und er wusste ganz genau, wenn ich diesen Geboten folge, dann muss ich gegen die Bibel verstoßen. Und das war für ihn ein innerer Konflikt, den er lange nicht lösen konnte. Aber dann dachte er an die Zeit Jesu zurück. Er dachte an die Konflikte zurück, die Jesus mit der etablierten Kirche hatte. Und er dachte sich, genau das Gleiche muss hier geschehen sein. So wie die Priester in der Zeit Jesu sich selbst bereichert haben, die Wechseltische im Tempel aufgebaut haben, um Geld zu verdienen, so wie sie selbstgemachte menschliche Regeln den Menschen aufgebürdet haben, so erkannte Jan Hus, genau das Gleiche ist in unserer Generation geschehen. Und er hat sich damals entschieden, ich werde für mein Gewissen keine andere Autorität akzeptieren als das Wort Gottes. Er sagte sich, Menschen können sich irren, auch die Kirche kann sich irren. Jan Hus liebte seine Kirche. Er wollte die Kirche nicht verlassen. Er wollte sie nicht verteufeln. Aber er sah dort Missstände, die mit der Bibel offensichtlich so in Widerspruch standen, dass er sagte, für mein Gewissen kann nur noch die Heilige Schrift maßgeblich sein. Als sich die Lage in Prag beruhigt hatte, kehrte er wieder zurück, um weiter in der Bethlehemskapelle zu predigen. Er hatte damals sehr, sehr viele mächtige Feinde, die ihm wirklich zu schaffen machten. Aber er hatte auch mächtige Freunde. Die Königin stand auf seiner Seite, viele Adlige standen auf seiner Seite. Und Gott gab ihm einen besonderen Freund an die Seite, nämlich Hieronymus. Hieronymus war jemand, der Jan Hus sehr ähnlich war. Er hatte den gleichen tiefen Glauben in seinem Herzen. Hieronymus hatte vorher einige Zeit in England verbracht und war dort mit den Schriften von John Wycliffe in Berührung gekommen. Er hatte diesen Glauben angenommen und er vertrat genauso wie Jan Hus die Auffassung, wir müssen den Menschen die Bibel in ihrer Sprache geben. Jeder Mensch muss selber studieren können, was die Bibel sagt. Keiner darf abhängig sein von einer weiteren Person, um die Bibel zu verstehen. Und er glaubte fest daran, dass die Erlösung allein durch Jesus Christus kommt. Und so haben diese beiden Männer sich vereinigt. Und aus dieser Vereinigung wurde eine so starke Bewegung. Um jetzt den Kontext dessen zu verstehen, was wir gleich betrachten werden, ist noch ein Aspekt wichtig. Es gab damals in der Kirche nicht nur einen Papst. Es war die Zeit der Kirchenspaltung. Es gab drei rivalisierende Päpste, die sich gegenseitig ihre Bannflüche entgegenschleuderten, sich gegenseitig als Antichrist verschrien und die dann sogar zu den Waffen griffen, um gegeneinander zu kämpfen. Dafür brauchten sie eine Menge Geld, denn die Söldner mussten bezahlt werden. Naja, aber sie hatten ja auch eine gute Einnahmequelle, die sich jahrhundertelang bewährt hatte. Sie haben, wie wir das gestern schon auch in der Zeit von John Wycliffe gesehen haben, den Menschen die Gnade Gottes angeboten zum Kauf. Zum Kauf. Damit dadurch Geld wirklich in ihre Kassen floss. Jan Hus trat diesem Missbrauch deutlich entgegen. Und er sagte den Leuten, wenn ihr Vergebung wollt, dann sucht nicht Zuflucht in so einem Kauf. Denn ich muss Ihnen sagen, viele von denen, die das Geld wirklich reichlich in der Tasche hatten, für die war das, was die Kirche anbot, wirklich willkommen. Weil sie kauften sich einen Ablassbrief, mit dem man, naja, alles eine Frage des Preises, mit dem man sogar zukünftige Sünden absichern kann. Und so konnten sie ihre Erlösung mit ihrem Geld absichern, wie sie meinten, und mussten ihr Leben nicht ändern, mussten ihr Herz nicht Gott übergeben, sie mussten sich nicht bekehren. Buße und Reue unnötig, wir haben ja bezahlt. Und Jan Hus sagte den Menschen, Moment, Moment, Moment. Wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht wirklich Reue tut, dann wird euer Geld euch nicht retten. Diese Ablassbriefe sind wertlos, absolut wertlos. Das führte dazu, dass immer mehr Menschen ihr Vertrauen direkt auf Jesus Christus setzten und nicht mehr auf Priester oder den Papst. Es floss weniger Geld in die Kassen. In dieser Zeit hat der Kaiser Sigismund, der deutsche Kaiser Sigismund, ein Konzil einberufen, das Konzil zu Konstanz. Und es lohnt sich mal nach Konstanz zu fahren, um sich dort mal die alten Stätten des Konzils anzuschauen, auch die Stätten, wo Jan Hus dann später gefangen genommen und hingerichtet wurde. Es ist ja nicht so weit weg von hier. Dieses Konzil hatte zwei Ziele. Einmal wollte der Kaiser endlich diese leidige Kirchenspaltung überwinden. Zum anderen wollte er die Ketzerei, wie er dachte, wie er es nannte, von Jan Hus beenden. Einer der drei Päpste erschien persönlich, ritt mit großem Prunk in die Stadt ein. Die anderen beiden, denen war es nicht so ganz geheuer, sie ließen sich sicherheitshalber durch Abgesandte vertreten. Sie wollten lieber nicht persönlich dort sein. Und auch Jan Hus wurde gefordert, dort zu erscheinen. Ihm wurde freies Geleit zugesichert. Das bedeutete, der Kaiser selbst hat ihm zugesichert mit seinem Wort, du darfst sicher wieder nach Hause zurückkehren. Ich verbürge mich dafür. Und dieses Wort hatte normalerweise Gewicht. Aber trotz dieses freien Geleites machte sich Jan Hus auf den Weg in dem Bewusstsein, es könnte mein Ende sein. Und ich möchte jetzt mal einige Worte aus diesem Buch vorlesen, das Buch zu diesem Seminar Vom Schatten zum Licht, das uns eine Menge historischer Hintergründe gibt über diese Zeit. Er hat damals einen Brief geschrieben an seine Freundin Prag. Und ich möchte diese Passage einfach mal vorlesen. Er sagte: Meine Brüder, ich gehe von hier mit dem freien Geleit vom König, um meinen zahllosen und moralischen Feinden zu begegnen. Aber ich verlasse mich völlig auf den allmächtigen Gott, meinen Heiland. Ich vertraue darauf, dass er unsere innigen Gebete hören wird und mir seine Klugheit und Weisheit in meinen Mund legt, damit ich ihnen widerstehen kann, und dass er mir seinen Heiligen Geist verleiht, mich in der Wahrheit zu stärken, damit ich mit Mut den Versuchungen, dem Kerker und wenn nötig einem grausamen Tod entgegengehen kann. Jesus Christus litt um seine Auserwählten willen. Sollten wir daher überrascht sein, dass er uns ein Beispiel gab, für ihn und unser Heil alles zu erdulden? Er ist Gott und wir seine Geschöpfe. Er ist der Herr und wir seine Diener. Er ist der Herr der Welt und wir sind verachtenswerte Sterbliche. Und doch litt er. Warum sollten wir nicht auch leiden? Besonders, wenn Leid zu unserer Reinigung dient. Daher, meine Geliebten, wenn mein Tod zu seiner Herrlichkeit beitragen sollte, betet darum, dass er schnell kommen möge und dass der Herr mich befähigt, all meiner Not mit Standhaftigkeit zu begegnen. Denn wenn es besser sein sollte, dass ich zu euch zurückkehre, so wollen wir Gott darum bitten, dass ich ohne Befleckung wieder zu euch komme. Das heißt, dass ich nicht einen Tüttel der Wahrheit des Evangeliums unterdrücke, damit ich meinen Brüdern ein ausgezeichnetes Beispiel liefere, dem sie nachfolgen können. Vielleicht werdet ihr mein Antlitz in Prag nie wiedersehen. Wenn es aber der Wille des allmächtigen Gottes ist, mich euch wiederzugeben, lasst uns mit festerem Herzen in der Erkenntnis und Liebe zu seinem Gesetz vorangehen. Diese Worte machen deutlich, mit welcher Einstellung er ging. Er sagte: Ich möchte bereit sein, für Gott zu leiden. Und so kam er, machte er sich auf den Weg nach Konstanz, und überall auf dem Weg sah er viele Anzeichen dafür, dass seine Botschaft von vielen Menschen positiv aufgenommen wurde. In manchen Städten wurde er von den Würdenträgern der Stadt durch die Stadt geleitet. Er wurde ermutigt von ihnen. Und so kam er nach Konstanz an, Am Anfang hatte er noch Freiheit, aber das währte nicht lange. Er wurde auf Befehl des Papstes und der Kardinäle in ein Gefängnis geworfen. Und so ein Gefängnis dürfen wir uns nicht vorstellen, wie heute die Gefängnisse aussehen. Gegen die Gefängnisse von damals sind die heutigen Gefängnisse wahre Luxussuiten. Ein Gefängnis war damals ein dreckiges, nasses Loch. Gemeinschaft mit Ratten, viel Kälte. Und in diesem Loch saß er monatelang. Und er wurde so krank, wir müssen uns das vorstellen. Historische Berichte sagen uns, er wurde so krank, dass ihm die Zähne ausfielen. Es war furchtbar, was dieser Mann an Schmerzen dort erlitten hat. Was für eine Kälte. Er wurde damals so krank, dass er durch das Fieber beinahe starb. Er wurde mehrfach in seinen Ketten vor das Konzil gestellt. Und das war eine große, glanzvolle Versammlung. Dieses Bild vermag das nur ein wenig darzustellen. Der Kaiser war dort. Die Reichsfürsten waren dort, die Kardinäle, die Bischöfe, die Priester, eine riesige Menschenmenge. Und er, gegenüber diesem prachtvoll gekleideten Menschen, stand er da wie ein Bettler. Und er sagte: Ich bin aus eigenem freien Entschluss vor diesem Konzil erschienen, unter dem öffentlichen Schutz und Ehrenwort des hier anwesenden Kaisers. Und als er das sagte, wandten sich alle Blicke auf den Kaiser. Und er wurde rot. Ja, als 100 Jahre später etwa sich fast das Gleiche wiederholen sollte und die Kirche wieder forderte, das freie Geleit für Martin Luther aufzugeben, hat dieser Kaiser gesagt: Nein, ich möchte nicht erröten wie Sigismund. Das heißt, er wollte, dass sein Wort noch Bestand hatte. Immerhin. Ihm wurde gesagt: Widerrufe, du musst widerrufen. Oder du wirst auf dem Scheiterhaufen sterben. Und er sagte dann Folgendes. Er sagte: Mit welchem Antlitz könnte ich in den Himmel blicken oder den Himmel anblicken? Mit welchem Antlitz könnte ich den Himmel anblicken? Wie sollte ich jene Menge von Menschen ansehen, denen ich das reine Evangelium gepredigt habe? Nein, ich erachte ihre Seligkeit höher als diesen armseligen Leib, der nun zum Tode bestimmt ist. Mich faszinieren diese Worte. Er stand dort vor ihnen. Er hätte sein Leben retten können. Und wir müssen verstehen, Jan Hus war wirklich eine intellektuelle Größe. Und er hat damals im Gefängnis viele Besuche bekommen von Menschen, die es echt gut mit ihm meinten. Die gesagt haben, einmal bekam er einen Besuch und ihm wurde eine Professur auf der Universität in Stuttgart angeboten, wenn er nur wieder ruft. Und er sagte, aber wenn ich wieder rufe, wie soll ich den Menschen gegenübertreten, denen ich das reine Evangelium gepredigt habe? Nein, ihre Erlösung ist mir wertvoller als dieser armselige Leib, der nun zum Tode bestimmt ist. Nach diesen Worten sprachen die Bischöfe ihre Flüche über ihn aus. Ihm wurde so eine pyramidenförmige Mitra, also so eine Priestermütze, auf den Kopf gesetzt aus Papier, bemalt mit Dämonen. Und als sie das taten, sagte er mit größter Freude, will ich diese Krone der Schmach um deinetwillen tragen, o Jesus, der du für mich die Dornenkrone getragen hast. Und dann sagten sie ihm, und nun übergeben wir deine Seele dem Teufel. Und Jan Hus hob seine Augen in den Himmel und sagte, und ich befehle meinen Geist in deine Hände, Herr Jesus, denn du hast mich erlöst. Dann wurde er zum Scheiterhaufen geführt. Ein riesiger Zug folgte ihm. Hunderte Waffenträger, Priester, Bischöfe mit ihren kostbaren Gewändern, die Bevölkerung von Konstanz. Und noch einmal, er wurde auf diesen Scheiterhaufen gebunden. Man wollte ja gnädig sein mit ihm. Noch einmal bekommt er eine Chance. Widerrufe. Du hast noch eine Chance zu widerrufen. Und er sagte vom Scheiterhaufen herab, welche Irrtümer sollte ich widerrufen? Ich bin mir keines Irrtums bewusst. Ich rufe Gott zum Zeugen an, dass alles, was ich geschrieben und gepredigt habe, geschehen ist, um Menschen von Sünde und Verderben wegzubringen. Und daher bestätige ich mit meinem Blut, freudig mit meinem Blut, die Wahrheit, die ich geschrieben und gepredigt habe. Was soll ich widerrufen? Soll ich das widerrufen, was ich in der Heiligen Schrift gefunden habe? Er konnte nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mich erfüllt die Geschichte von Menschen wie Jan Hus mit dem höchsten Respekt. Jan Hus war kein Fanatiker. Er war kein Selbstmordattentäter. Aber er war ein Mensch mit tiefen Überzeugungen. Und er hat verstanden, dass es Dinge im Leben gibt, für die man leben muss und notfalls bereit sein muss zu sterben. Weil sie so kostbar sind, so kostbar. Und ich glaube, jeder von uns braucht Werte in seinem Leben, für die er bereit ist, auch zu leiden, notfalls sein Leben zu geben. Ich möchte uns heute Abend nicht zu Märtyrern machen, Gott bewahre. Aber wir brauchen Werte, die uns so wichtig sind, dass kein Druck auf dieser Welt uns daran bringen kann, diese Werte aufzugeben. Wir brauchen Werte. Und die Geschichte ist voll von Beispielen von Menschen, die diese Werte nicht hatten, die umgekippt sind, sobald der Druck von außen zu groß war. Die Flammen loderten um Jan Hus auf. Und als die Flammen loderten, begann er zu singen, Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Und er sang so lange, bis seine Stimme auf immer verstummte. Seine Asche wurde zusammengetragen, in den Rhein geworfen und verbreitete sich von dort bis in die Nordsee, von der Nordsee in den Atlantischen Ozean, von dort auf der ganzen Welt, buchstäblich. Nein, vielleicht bildlich gesprochen, aber seine Botschaft verbreitete sich auf der ganzen Welt. Manchmal fragen wir uns vielleicht, wie kann es sein? Da ist ein Mensch, der so hingebungsvoll ist, der Gott so treu dient, und dann blüht ihm so ein Schicksal. Ist es nicht so, wenn wir dem lieben Gott folgen, dann geschieht uns Gutes unser Leben lang. Dann macht Gott die Berge unserer Schwierigkeiten zur Ebene und wir leben frei und fröhlich ohne Schwierigkeiten. Manchen Christen würde heute so ein Wellness-Christentum gut gefallen. Aber wir müssen ganz realistisch sein. Ganz realistisch. Gott hat uns das nie versprochen. Nie. Und ich habe ein paar Kostproben aus der Bibel mitgebracht, um uns das einfach mal zu veranschaulichen. Gott hat uns nie versprochen, dass wir ihm nachfolgen und das Leben dann ganz locker und leicht dahin plätschert, ohne nennenswerte Probleme. Im Gegenteil. Schauen wir uns das an. Jesus sagte in der Bergpredigt: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Und dann sagt Jesus: Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Als Jan Hus auf diesen Scheiterhaufen stieg, da wusste er ganz genau, ganz sicher: Jesus, du hast mich erlöst und das Beste kommt noch. Diese Menschen können mir meinen Körper verbrennen. Sie können mir das Leben nehmen, aber eins können sie mir nicht nehmen: das ewige Leben. Er wusste von diesem Lohn im Himmel. Er kannte diese Worte Jesu. Oder Jesus sagte: Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Ist das nicht paradox? Jesus sagt, es kommt die Zeit, dass der, der euch töten wird, meint, er tut dem lieben Gott einen Gefallen damit. Wie weit muss man sich von der Botschaft entfernen, von der Botschaft der Bibel entfernen, um zu meinen, dass man, indem man einen Menschen tötet, Gott einen Gefallen tut? Aber genau das ist geschehen. Jesus sagte, aber vor all diesem, vor der Wiederkunft Jesu, das ist der Kontext dieser Aussage in Lukas 21, ab Vers 12, aber vor all diesem werden sie, vor all diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten an Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt euch nun nicht zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Genau das hat Jan Hus erlebt. Er hat erlebt, dass Gott ihm die Worte in den Mund gelegt hat. Und Jesus sagt weiter: Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden. Und einige wird man von euch töten. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Jetzt möchte ich kein düsteres Bild vom Christsein zeichnen. Das Christsein ist Freude. Das Christsein ist Friede. Friede im Herzen. Aber manchmal haben wir in unserem Leben eine Entscheidung zu treffen. Möchte ich lieber den Frieden in meinem Herzen haben, auch wenn es bedeutet, dass ich Krieg von außen habe? Oder nehme ich lieber den Frieden von außen, auch wenn es bedeutet, dass ich Krieg in meinem Herzen habe? Es gibt manchmal Situationen, da muss ich mich entscheiden. Der christliche Glaube bietet sehr, sehr viel, was uns unseren Alltag, unser Leben versüßt. Ganz viele praktische Vorteile. Aber wir sollen nicht Christ werden um dieser Vorteile willen. Petrus selbst sagt einmal: Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung. Als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Ich möchte uns heute Abend ermutigen. Wenn wir auf die Geschichte der Reformation schauen, dann sehen wir, dass es Werte gibt, für die es sich lohnt, sein Leben wirklich einzusetzen. Und ich habe viel mit jungen Menschen zu tun in meiner Arbeit als Lehrer. Und ich versuche, junge Menschen immer zu motivieren: Setzt euer Leben nicht für irgendetwas ein. Setzt euer Leben für eine Sache ein, die einen Wert hat in der Ewigkeit. Es gibt so viele Dinge, mit denen ich meine Zeit auf dieser Welt vertreiben kann. Und wenn Jesus wiederkommt, bleibt davon nichts stehen. Es gibt auf der anderen Seite Werte, an denen ich arbeiten darf. Und Jesus spricht davon, schafft euch einen Schatz im Himmel. Wir dürfen uns für Werte einsetzen, die wirklich einen Unterschied machen. Die Geschichte der Reformation zeigt mir solche Menschen. Das waren Menschen, die waren intellektuell so brillant, die hätten es zu ganz viel Größe und Reichtum auf dieser Welt bringen können. Aber sie haben sich gesagt, ich setze mich für diese Sache ein. Und die meisten von ihnen sind jämmerlich geendet auf einem Scheiterhaufen. Aber was für ein Erbe haben sie hinterlassen? Es lohnt sich, sein Leben für eine Sache einzusetzen, die in Gottes Augen wirklich Bestand hat. Es lohnt sich auch, treu stehen zu bleiben, selbst wenn andere Menschen mich auslachen. Ich weiß, wie das ist. Ich war früher Atheist, heute bin ich Christ. Und als ich Christ wurde, gab es Menschen, die mich ausgelacht haben. Es gab Menschen, die mich unter Druck gesetzt haben. Und es gab damals eine Zeit, wo ich darüber nachgedacht habe, ob ich das nicht einfach alles sein lasse, um den Druck auszuweichen. Und ich kann mich noch an diesen einen Gedanken erinnern, der sich mir eingeprägt hat. Ich habe damals gedacht, wenn ich jetzt gegen mein Gewissen handle, dann werde ich den Respekt vor mir selbst verlieren. Dieser Eindruck, dieser Gedanke war mir so stark, dass ich gesagt habe, es ist eigentlich egal, was andere Menschen sagen. Mein Glaube ist eine so persönliche Beziehung zwischen mir und Gott, dass kein anderer Mensch das Recht hat, mir meinen Glauben zu verbieten. Und das möchte ich Ihnen heute mitgeben. Die Beziehung zwischen Ihnen und Gott ist etwas so Persönliches, etwas so Kostbares, dass kein Mensch, egal wie hoch er steht, egal wie nahe er Ihnen steht, das Recht hat, Ihnen Ihren Glauben zu verbieten. Als Hieronymus hörte, dass sein lieber Freund gefangen genommen wurde, machte er sich auf den Weg. Er hatte seinem Freund versprochen, wenn dir etwas geschieht, dann werde ich dich da rausholen. Hieronymus machte sich auf den Weg mit einer Begleitperson und ohne einen Geleitschutz. Und er kam in Konstanz an und merkte sofort, es gibt nichts, was er tun kann. Machte sich ganz schnell wieder auf den Rückweg, wurde aber eingefangen und vor das Konzil gestellt. Zunächst wurde er in ein Gefängnis geworfen. In diesem Gefängnis wurde er furchtbar gefoltert. Er wurde in einer Art und Weise gefesselt, die ihm langanhaltende, schlimme Schmerzen verursacht haben. Er wurde in diesem alten, kranken oder in diesem kalten Kerker so krank, dass er total geschwächt vor das Konzil gestellt wurde. Und ihm wurde gesagt, widerrufe. Widerrufe. In seiner Schwachheit hat er widerrufen. In seiner Schwachheit hat er widerrufen. Und dann wurde er zurück in sein Gefängnis gesteckt. Er wurde nicht freigelassen. Er wurde zurück in sein Gefängnis gesteckt. Und ich möchte jetzt wieder ein paar Worte aus diesem Buch lesen, das für mich so treffend ausdrückte. Er sagte, hier heißt es, in der Abgeschiedenheit seines Verlieses sah er klarer, was er getan hatte. Er dachte über den Mut und die Treue von Jan Hus nach und erkannte im Gegensatz dazu, dass er die Wahrheit verleugnet hatte. Er dachte an seinen göttlichen Meister, der für ihn den Kreuzestod erduldete und dem zu dienen er sich verpflichtet hatte. Vor seinem Widerruf hatte er inmitten aller Leiden stets Trost in der Gewissheit der Gnade Gottes gefunden. Aber nun quälten ihn Gewissensbisse und Zweifel. Er wusste, dass er noch viel mehr abschwören musste, um mit Rom im Frieden zu leben. Der Pfad, auf den er sich begeben hatte, konnte nur in den völligen Abfall führen. Sein Entschluss war gefasst. Nur um einer kurzen Zeit des Leidens zu entgehen, wollte er seinen Herrn nicht verleugnen. Und wie er es erwartet hatte, er wurde ein weiteres Mal vor das Konzil gestellt. Und er wurde unter Druck gesetzt, weitere Zugeständnisse zu machen. Und er nahm seinen Widerruf zurück und verlangte eine Gelegenheit, sich zu verteidigen. Sie wurde ihm nur sehr widerwillig erteilt. Und er sagte, ganze 340 Tage habt ihr mich in dem schwersten, schrecklichsten Gefängnis, da nichts als Unflat, Gestank, Kot und Fußfesseln neben höchstem Mangel aller notwendigsten Dinge gehalten. Meinen Feinden gewährte gnädige Audienz, aber mich wollt ihr nicht eine Stunde hören. Und seine Worte haben einen Eindruck gemacht auf das Konzil und ihm wurde die Gelegenheit gegeben, sich zu verteidigen. Und dann sagte er, ihr habt Wycliffe und Hus verdammt. Nicht etwa, war sie an den Lehren der Kirche gerüttelt, sondern weil sie die Schandtaten der Geistlichkeit, ihren Aufwand, Stolz und all ihre Laster gebrandmarkt hatten. Ihre Behauptungen sind unwiderlegbar und auch ich halte daran fest, gleich wie er. Als er das sagte, wurde er vom zornigen Rufen der Menschen unterbrochen. Widerrufe, du Ketzer! Und von ihrem Rasen völlig unberührt, sagte er, was? Meint ihr, ich fürchte mich zu sterben? Ihr habt mich ein ganzes Jahr in einem fürchterlichen Verlies gehalten, schrecklicher als der Tod selbst. Ihr habt mich grausamer behandelt als einen Türken, Juden oder Heiden. Und mein Fleisch ist mir buchstäblich auf meinen Knochen bei lebendigem Leibe verfault. Und dennoch beklage ich mich nicht, denn Klagen ziemen sich nicht für einen Mann von Herz und Mut. Doch kann ich nur mein Erstaunen über solche Barbareien einem Christen ausdrücken. Seine Worte machten einen Eindruck. Er wurde zurück auf die Menschen, er wurde zurück ins Gefängnis geworfen und er wurde von kirchlichen Würdenträgern besucht, die ihn baten, seinen Glauben aufzugeben. Und er sagte, wenn ihr es mir aus der Heiligen Schrift zeigen könnt, dass ich geirrt habe, dann werde ich widerrufen. Aber wenn ihr das nicht könnt, dann werde ich bei dem bleiben. Ketzer, lautete die Antwort eines kirchlichen Würdenträgers. Das reut mich, dass ich so viel um deinetwillen getan habe. Ich sehe wohl, dass er teufellich regiert. Und so wurde das Urteil gefällt. Er wurde an denselben Ort geführt, an dem Jan Hus verbrannt wurde. Und auf diesem Weg dorthin sang er Loblieder für Gott. Und sein Antlitz strahlte einen Frieden und eine Freude aus. Sein Blick war auf Jesus gerichtet. Er hatte keine Angst vor diesem Feuer. Als der Soldat das Feuer hinter seinem Rücken anzünden wollte, sagte er, komm mutig, komm nach vorne, zünde es vor meinen Augen an. Wenn ich mich gefürchtet hätte, wäre ich nicht hier. Und dann sprach er sein letztes Gebet. Herr, allmächtiger Vater, erbarme dich mein und vergib mir meine Sünden, denn du weißt, dass ich deine Wahrheit alle Zeit geliebt habe. Und dann umgaben ihn die Flammen und seine Stimme versagte, aber Zuschauer berichteten, wie seine Lippen sich noch lange bewegten im stillen Gebet. Was sind das für Menschen? Was waren das für Männer, die so einen Mut hatten, für das einzustehen, was richtig war? Und ich wünsche mir, also ich bin nicht der geborene Märtyrer. Ich kann nicht sagen, ich werde genauso reagieren wie Jan Hus oder John Wycliffe oder andere. Aber eins weiß ich. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, heute und hier treu zu sein. Wir haben unsere Herausforderungen im Alltag. Und wir sind in unserem Alltag aufgefordert, treu zu sein. Und Jesus sagt einmal, wer im Kleinen treu ist, der wird im Großen treu sein. Ich habe nicht die Absicht, ein Märtyrer zu werden. Aber ich möchte heute treu sein. Und ich möchte, dass mein Leben Gott gehört und dass er aus meinem Leben das macht, was er möchte. Und das ist ein Gedanke, den möchte ich Ihnen heute mitgeben. Es gibt Werte, für die es sich wirklich lohnt, sein ganzes Leben einzusetzen. Es gibt Werte, für die es sich lohnt, treu zu sein, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Und die Geschichte von Hieronymus macht mir auch Mut aus einem Grund. Auch ich habe schon versagt. Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige in diesem Raum. Ich habe schon versagt. Aber ich bin in guter Gesellschaft. Ein Petrus hat versagt und seinen Herrn verleugnet. So viele Menschen haben ihre Fehler gemacht. Aber Gottes Gnade ist da. Ich möchte Ihnen wirklich Mut machen. Wenn Sie in Ihrem Leben auf Erfahrungen zurückschauen, wo Sie sagen, da habe ich wirklich nicht den Mut gehabt, für das einzustehen, was richtig war. Ich möchte Ihnen den Mut machen. Gott lässt uns nicht fallen wie eine heiße Kartoffel, wenn uns das geschieht. Aber Gott führt uns wieder an den Punkt, dass wir aufs Neue entscheiden dürfen. Und ich möchte Ihnen heute diese Herausforderung mitgeben. Gott, ich möchte treu sein. Ich möchte treu sein. Ich möchte dein Wort, so lieben, wie die Menschen es damals geliebt haben. Und was für ein Vorrecht ist es, dass wir heute Gottes Wort so frei in unseren Händen halten dürfen. Und was für ein Vorrecht ist es, dass wir hier lesen dürfen, wie wir gerettet werden können. Und diese Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus ist so kostbar. Sie ist das Kostbarste, was wir auf dieser Welt finden können. Es ist so kostbar, dass es sich lohnt, dafür stehen zu bleiben, treu zu bleiben. Und ich wünsche uns, dass Gott uns hilft, in unserem Alltag so zu wachsen, dass wir in den Herausforderungen, in die er uns heute stellt, wirklich treu sind. Und genau darum würde ich jetzt gerne mit Ihnen beten. Darf ich Sie einladen, dass wir dazu gemeinsam aufstehen? Herr Jesus, wir haben heute über Menschen nachgedacht, die einen unglaublichen Mut hatten, den sie aber nicht aus sich selbst hatten, sondern von dir geschenkt bekommen haben. Herr, und genau das möchten wir erleben. Wenn wir heute in Situationen kommen, wo es Schwierigkeiten gibt, dann hilf uns nicht zu verzagen und zu jammern und zu klagen, sondern hilf uns, das wirklich freudig auch zu ertragen, weil wir wissen, dass wir etwas haben, das nichts auf dieser Welt uns nehmen kann, nämlich die Erlösung durch dich und eine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Danke, Herr, dass wir immer einen Grund haben, dankbar zu sein, wenn wir nur dich haben. Und wir möchten dich bitten, hilf uns, dass wir uns dessen wirklich bewusst sind, was für einen kostbaren Schatz du uns schenkst. Und wenn es Herausforderungen gibt in unserem Leben, wo wir heute gefordert sind, treu zu sein, dann erinnere uns bitte an die Menschen, die vor uns ihren Weg mit dir gegangen sind. Und hilf uns, dass wir heute treu sind. Gib uns die Kraft dazu, du weißt, wir haben sie nicht aus uns. Aber danke, dass du uns versprochen hast. Nicht, dass du alles Leid von uns wegnimmst, aber dass du uns in jedem Leid beistehst und uns Kraft gibst, deinen Weg zu gehen. Danke dafür. Amen.